Ihr lieben Menschen, die Barmherzigkeiten des Herrn, Misericordias Domini, die Barmherzigkeit oder auch Barmherzigkeiten des Herrn. Zu den guten Nachrichten, die wir hier miteinander regelmäßig teilen, gehören die Dinge, die uns so vertraut sind und trotzdem immer wieder erwähnt werden müssen, weil sie ein Schatz sind. Und dazu gehört die gute Nachricht, Gott liebt uns. Und wir glauben an einen Gott, der barmherzig ist. Gott ist barmherzig. Dazu hören wir heute Worte aus den Klageliedern. Ein Text, der euch durchaus bekannt sein dürfte. Aus Klagelieder 3. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Wir brauchen die Erinnerung daran, dass Gott barmherzig ist. Wir glauben an einen barmherzigen Gott. Wir müssen genau hinschauen und genau hinhören, auch auf sein Wort, das uns so vertraut ist, wie auch diese Worte, die ich gerade gelesen habe. Wahrscheinlich keiner von euch hört sie zum ersten Mal. Und sie haben uns ja auch begleitet, als wir hier Gemeindejubiläum gefeiert haben. Vielleicht erinnert ihr euch. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Und auf diese so vertrauten Worte müssen wir immer wieder neu hören und hineinlauschen. Es ist ein Wort aus den Klageliedern. Nicht zufällig ist das so. Das ganze Buch der Klagelieder, aufgeschriebene, aufgesammelte, eingesammelte Klage vor Gott. Ein ganzes Buch voller Bittgebete, Stoßseufzer, Totenklage. Aufgeschrieben, ja gedichtet nach der Zerstörung Jerusalems und auch nach der Zerstörung des Tempels. Verse, die einen Verlust beschreiben, der eigentlich gar nicht zu beschreiben ist. Und Worte, die der Verunsicherung, ja, Worte verleihen. Entstanden nach der Tempelzerstörung. Ungefähr so 586, 530 in dem Zwischenraum vor Christus. Alte Worte. Menschenworte, menschliche Worte. Das Klagen vor Gott ist so menschlich. Wir sind ganz Mensch, wenn wir vor Gott klagen. Aber vor einem barmherzigen Gott und in den Ohren und im Herzen eines barmherzigen Gottes wird diese Menschenklage uns zum Gotteswort. Und deshalb dürfen wir Klage erheben. Und ich mag diese Bezeichnung. Wir erheben die Klage. Die Klage macht uns nicht klein und krumm, sondern wir erheben sie. Wir machen sie sichtbar und hörbar. Fast schon wie ein Banner. Klage erheben. Das heißt nicht einfach hinnehmen, was geschieht, sondern Gott hinhalten und Menschen hinhalten. Sich nicht abfinden, sondern Klage erheben. Ein Wort von Fulbert Stefensky hat mich beschäftigt in dem Zusammenhang. Er schreibt, wir leben in geistlich-kärglichen Zeiten. Das Brot der Hoffnung ist gering geworden. Man fragt nicht mehr nach dem genauen Rezept, man isst einfach. Man braucht in der Hauptsache Brot und nicht in der Hauptsache Diskussion über die Rezepte. Ich lese das nochmal, es ist sehr dicht. Wir leben in geistlich-kärglichen Zeiten. Ich habe mich übrigens gefragt, ob ich das einfach behaupten kann. Nachdem ich so die Nachrichten der letzten Tage verfolge, denke ich, das kann man ruhig so sagen. Also ich kann das so sagen. Wir leben in geistlich-kärglichen Zeiten. Das Brot der Hoffnung ist gering geworden. Man fragt nicht mehr nach dem genauen Rezept, man isst einfach. Also man isst im Sinne von Essen, Speisen. Man braucht in der Hauptsache Brot, nicht in der Hauptsache Diskussion über die Rezepte. Geistlich-kärgliche Zeiten. Zeiten, in denen Klage auch Raum haben muss. Warum ist das so wichtig? Warum gibt es solche Klagelieder? Was ist wichtig an der Klage? Hat Klage einen Wert? Was macht das mit uns, dass wir klagen müssen oder klagen dürfen? Das Klagen benennt. Und diese Benennung verleiht dem Würdelosen wieder Würde, weil sie das, was fast nicht sagbar ist, zu Gehör bringt. Klagen macht Raum für das, was man eigentlich verdrängen möchte. Es macht sichtbar, was man eigentlich nicht anschauen möchte. Klage nimmt etwas sehr Wertvolles in Anspruch, nämlich Zeit. Und sie weist auf das Unrecht hin, und zwar wieder und wieder und wieder. Klage ist auch Wiederholung. Klage ist nicht das, was man einmal ausspricht und dann ist alles gesagt, sondern das Wesen von Klage ist, es wiederholt sich. Und dann kommt man wieder damit und wieder damit und wieder damit. Klagen sind besondere Lieder. Auch dieses, was wir gerade gehört haben, obwohl sich das erstmal gar nicht wie ein Klagelied anhört. Aber der Kontext dieses Textes ist Klage. Klage über das Verlorene, das Vergangene, das Zerstörte, das Unwiederbringliche. Ein Lied aus, so würde es vielleicht Stefensky formulieren, geistlich-kärglichen Zeiten. Das sind einerseits vergangene und uns sehr fremde Zeiten, zeitlich sehr entfernt, auch kulturell sehr entfernt. Und gleichzeitig klingt es sehr modern. Denn das Leiden ist zeitlos und die Fragen nach dem Warum schweigen nie. Das haben sie nie getan. Und dann dichtet jemand diese Worte. Die Güte des Herrn ist's, dass wir noch nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Die Barmherzigkeit des Herrn. Endlos. Kein Anfang, kein Ende. Und wir mittendrin. Die Klage weiß aber auch, die Güte des Herrn kann schwierig sein. Die Güte des Herrn kann uns an Grenzen bringen. Denn was ist, wenn Gott in seiner Güte mich verwirrt, indem er nicht zu hören scheint, indem er nichts zu tun scheint? Die Klage wagt aber zu sagen, dass Gott so sein kann. Gott ist Liebe, ja, aber er kann auch sein der leere Raum, das Unverständnis und die harte Wand, gegen die ich anlaufe. Die Klage wagt zu fragen, wohin sollen wir gehen? An wen sollen wir uns wenden? Auch Gott kann entsetzlich sein. Auch Gott kann enttäuschend sein. Auch Gott kann uns irritieren. Die Klage wagt das auszusprechen. Sondern, die Güte des Herrn ist gerade kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. So betet er weiter. Die Barmherzigkeit des Herrn. An jedem Morgen neu und wir mittendrin. Jeder neue Morgen eine Chance, Gott neu zu entdecken, als der, der so vertraut ist und der, der ganz anders sein kann. Der neue Morgen spricht von einer Kraft. Der neue Morgen lässt die Nacht hinter sich. Die Nacht, die ja unsere Ängste so zu Ungeheuern wachsen lässt. Die Nacht, in der unsere Gedanken sich verzweigen und ins Ungewisse gehen. Und dann bricht der neue Morgen an. Ein starkes Bild. Die Nacht ist nicht endlos. Und die Klage erinnert daran, die Nacht ist nicht endlos, das ist sie nie. Es ist gut, das zu wissen und das ist verlässlich. So verlässlich wie Nacht und Morgen, so verlässlich ist die Treue Gottes. Auch wenn er uns verwirrt und wenn er unbefragbar scheint. Der neue Morgen birgt Möglichkeiten, Gott wieder neu zu entdecken. Auch zurückzuschauen auf das durchstandene Dunkel. Und dann zu sagen, deine Treue ist dennoch groß. Und wie immer du bist und wie immer du mir begegnest, du hältst zu mir, Gott, und du hältst mich aus. Und ich bin dir nicht gleichgültig. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Meine Seele spricht. Wer spricht da? Ist das Gott? Bin ich das? Es spricht in mir und es spricht von Gott. Und so sprichst du zu mir, du Gott in deiner Barmherzigkeit, hörst nicht auf, zu mir zu sprechen. Der neue Morgen macht, dass ich wieder zur Sprache finde, mit mir selbst, dass ich mir wieder zusagen kann, was ich weiß. Dass sich mein Innerstes wieder erinnert an das, was Gott hineingelegt hat. Und dann ist alles da. Die Klage, das Lob, der Dank, Menschenwort, meine Seele spricht zu mir. Wer ist das? Bin ich das? Bist du Gott das? Die Klage, das Lob, der Dank, Gottes Wort. Gottes Geist in mir, der wieder vernehmbar wird. Und ja, das bist du, Gott, auch in meinen Gedanken und meinen Empfindungen. Gott, der in seiner Treue an jedem Morgen neu ist, kommt im Menschen zur Sprache. Dann sind das Hoffnungsworte. Du, mein Gott, hörst. Du, mein Gott, weißt, was ich brauche. Du wirst mich versorgen. Ich bin nicht allein. Und so wie die Klage sich immer wiederholt, darf auch das sich immer wiederholen. Immer wieder, jeden Morgen neu. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt und dem Menschen, der nach ihm fragt, der nach ihm fragt. Alles, was ich brauche, was mir genügt, kommt von Gott. Daran erinnert sich meine Seele. Ich darf alles ohne Ausnahme von Gott erhoffen, von Gott erbitten, von Gott erklagen und von Gott erwarten. Und das ist seine Freundlichkeit und seine Güte, dass es diese Hoffnung gibt. Und dann spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Ich will das. Ich will das, weil Gott mich will. Mich will er und die ganze Welt. Und darum will ich hoffen. Ich will. Ich beharre darauf und ich beharre bei dir, Gott, und ich beharre bei deinem Wort. Ich will hoffen. Was ist das für eine Hoffnung? So ein stures Gefühl. Ist diese Hoffnung nur ein Gefühl? Etwas Positives, das sich einstellt, wenn ich etwas Gutes erlebe oder wenn ich mich erinnern kann an eine positive Erfahrung? Ich glaube, unsere Hoffnung speist sich aus sehr unterschiedlichen Quellen. Sie ernährt sich von der Erinnerung. Sie lebt von der Erfahrung. Sie ist aber auch eine Einstellung, zu der ich finden kann, zu der ich mich immer wieder hinwenden muss. Manchmal muss ich mich regelrecht umkehren und meine Richtung ändern. Ich kann mich der Hoffnung abwenden oder ihr zuwenden. Und ganz häufig brauche ich Hilfe dabei. Jemand, der meinen Kurs korrigiert, jemand, der mit mir geht, Richtung Hoffnung, mir zeigt, wo es lang geht, Richtung Hoffnung, der auch hoffen will. Darum will ich hoffen. Ich will das. Immer noch und immer wieder, weil Gott mich will, mich und die ganze Welt, will ich hoffen. Ich beharre darauf, ich beharre bei dir, Gott, ich beharre bei deinem Wort. Ich will hoffen. Ihr merkt schon, mit einmal ist das nicht getan. Hoffnung ist eine Langstrecke. Der Gott, bei dem ich klagen darf, und das ist auch eine Langstrecke, ist auch der Gott meiner Hoffnung. Und beides ist nicht voneinander zu trennen. Diese Hoffnung schwingt in der Klage schon mit. In der Klage, dass ich nicht hinausschreie in ein leeres Universum, dass ich nicht jammere in mein Kopfkissen oder plärre in einen Eimer, sondern es ist jemand da, der mich hört. Und damit fängt alles Hoffnungsvolle schon an. Meine erhobene Klage ist das wieder aufgenommene Gespräch mit Gott. Nicht viel weniger. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Die Klage erinnert sich, dass es schmackhaft ist und nahezu köstlich, dem Herrn zu vertrauen und geduldig sein, still werden und die Erkenntnis in sich reifen lassen, dass er da ist und dass er handeln wird. Die Klage hält es aus, Gott zu suchen, ohne davon getrieben zu sein. Die Klage hält es aus, sich seiner Verlässlichkeit zu erinnern und ihm etwas zuzutrauen. Die Klage, so laut sie ist, kann aber auch schweigen und kann die Worte loslassen und nicht mehr vertrauen auf das, was man nur sagen kann, sondern vertrauen auf Gott, der mehr weiß und mehr versteht. Die Klage weiß, selbst wenn sie keine Worte mehr findet oder keine Worte mehr hat, ist sie aufgehoben in der Gegenwart Gottes. Gott ist da. Denn der Herr verstößt nicht ewig. Wie unangenehm. Aber ja, der Dichter der biblischen Klagelieder hat erlebt, dass Gott verstößt. Ihn und andere. Ein ganzes Volk hat er verstoßen, sein eigenes Volk sogar. Und er, der Worte findet für Leid und Schuld, hat Grund zur Klage. In den Klageliedern beschreibt er ganz ausführlich, wie er sich fühlt, wie er behandelt wird, wie es ihm ergeht, was er erlebt hat, was er mit ansehen musste. Und er weiß und spricht aus, auch das muss er seinem Gott zuschreiben. Und er fragt, warum verstößt du mich? Aber er weiß auch, du tust das ja nicht für immer. Nicht endlos tut Gott das, was er tut, aus seinen Gründen, die niemand weiß, nur er. Er verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Wie schrecklich. Gott lässt Menschen leiden, kann man das so sagen? Dass Gott Menschen leiden lässt? Die Klage fragt nicht, ob man das so sagen darf. Sie spricht es aus. Sie sagt, Gott, du lässt Menschen leiden, du mutest uns das zu, du lässt es geschehen, du verhinderst es nicht. Die Klage stellt das fest. Sie muss das nicht bewerten. Das ist schwer und mutig, aber auch ehrlich. Wir tun uns ja oft schwer damit, Gott beides zuzumuten. Das Liebevolle, das Gütige, aber eben auch das Schwierige und Problematische. Und wir tun uns sehr schwer damit, in ihn sozusagen beides zu integrieren, dass er zulässt, dass es uns gut geht, aber auch zulässt, dass wir leiden und dass, was fast noch schlimmer ist, andere leiden. Wir tun uns so schwer damit, warum er etwas nicht tut, warum er etwas nicht verhindert, warum er vielleicht sogar, wer weiß das schon, etwas veranlasst, das das Leben schwer macht. Die erhobene Klage ist das wieder aufgenommene Gespräch mit Gott. Und wenn es nur das ist, dass man fragt, wo bist du eigentlich? Warum tust du nichts? Oder was habe ich eigentlich noch mit dir zu tun? Wie mutig ist das, so zu fragen? Der Dichter der Klagelieder stellt fest, dass Gott leiden lässt. Aber ebenso erbarmt er sich und dieses Erbarmen erzählt von Gnade und Liebe. Die Klage weiß, Gott, der manchmal so unverständlich ist, ist Gnade und Liebe. Auch das sind seine Namen. Es gehört alles zu ihm. All das, was wir gerne an Gott sehen und das, was uns irritiert, das, was wir benennen und das, wofür wir keine Bezeichnung haben, ist alles, alles Gott. Gott, zu dem wir reden, von dem wir sagen, er würde uns verstehen und sehen, von dem wir aber auch sagen und wissen, manchmal ist er unverständlich. Gott, an dem wir glauben, dem wir glauben, was er uns sagt, zu dem wir uns bekennen, von dem wir sagen, er hat uns geschaffen und er liebt uns. Klagen ist notwendig. Klagen sind echte Gebete. Die Klage ist der Anfang, wie das Aufdämmern eines neuen Morgens noch in der Nacht, trotz allem. Ich will auf ihn hoffen. Wir leben in geistlich-kärglichen Zeiten. Das Brot der Hoffnung ist gering geworden. Das Brot der Hoffnung. Man isst einfach. Ja, man hat an der Hoffnung zu beißen. Und um im Bild zu bleiben, manchmal hat man schwer zu kauen an der Gnade und der Güte Gottes. Es ist keine leichte Kost, ihr wisst es. Aber man wird satt. Das wissen wir auch. Vor dem barmherzigen Gott, in seinen Ohren und in seinem Herzen, wird die Menschenklage zum Gotteswort. Es ist noch nicht alles zu Ende, auch wenn es sich so anfühlt. In der Nacht wohnt deine Klage, aber es kommt wie nach jeder Nacht der neue Morgen. Und vor dem barmherzigen Gott wandelt sich die Klage, auch deine Klage. Dein geklagtes Wort an Gott wird sein tröstliches Wort an dich. Steh also auf, meine Seele, und sprich von der Treue des Herrn, an jedem Morgen neu. Deine Treue ist groß. Und dann schweige und warte. Und während es tagt, und es tagt immer, brich das Brot der Hoffnung und teile es mit deinen Händen, iss davon, aber behalte nicht alles, sondern gib etwas davon fort. Das Brot der Hoffnung mag gering geworden sein, aber es genügt. Denn immer, immer können wir etwas davon entbehren und niemals, niemals ist es für uns allein. Auch heute Morgen nicht, wenn wir Abendmahl feiern. Das Brot der Hoffnung mag gering geworden sein. Es ist mutig, das im eigenen Leben auszusprechen. Es gibt Zeiten, in denen das so ist. Aber es ist wunderbar, dieses Brot der Hoffnung, denn es genügt immer. Allein macht es nicht satt. Es will gebrochen werden, es will geteilt sein. Das Brot der Hoffnung, der Leib Christi für uns gegeben. Gegeben, gebrochen, geteilt unter viele. Und dann macht er satt und er genügt immer. Amen.